Deutschlandfunk Interview.
Kommt die zweite Corona-Welle erst noch oder ist sie schon längst da? Fest steht, die Situation spitzt sich wieder zu und das, obwohl der Herbst noch eine Weile weg ist. Abhilfe sollen ab dieser Woche unter anderem verpflichtende Tests für Urlaubsrückkehrer aus Corona-Risikogebieten schaffen. Hinzu kommt eine Debatte um härtere Strafen für die Missachtung von Hygieneauflagen, auch nach der Demo in Berlin an diesem Wochenende. Und trotzdem stellen sich viele die Frage, ob das reicht und ob schärfere Beschränkungen wieder eingeführt werden, über kurz oder lang, vielleicht sogar ein zweiter Lockdown. All dies können wir jetzt mit Karl-Josef Laumann von der CDU besprechen. Er ist Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Laumann.
Ja, schönen guten Morgen.
Lässt sich ein erneuter Lockdown verhindern?
Ja, das weiß niemand genau, aber ich glaube, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Der Unterschied zwischen unserer Situation am Beginn des Jahres, wo wir dann ja Ende Februar nach Ischl in den Lockdown gekommen sind, ist ja die, dass wir natürlich jetzt überall die Strukturen stehen haben, dass wir über das Virus mehr wissen, dass wir im Gesundheitswesen über erheblich mehr Intensivplätze, Beatmungsplätze verfügen und vor allen Dingen das Wichtigste, dass unsere Gesundheitsämter auch eine Routine entwickelt haben, wie sie mit Ausbrüchen umgehen, wie man lückenlos nachverfolgt, wie man dann breiträumig testet. Und bis jetzt habe ich schon den Eindruck, dass die Behörden, immer wenn irgendwo was passiert, es bis jetzt geschafft haben, es lokal einzugrenzen. Und solange das so ist, ist eine Situation, glaube ich, beherrschbar.
Solange das so ist, aber würden Sie, wenn Sie sagen, es weiß niemand, ob es einen zweiten Lockdown geben wird, das heißt also im Umkehrschluss, ausschließen würden Sie das also heute nicht?
Nein, man kann sowas nicht ausschließen und man kann ja auch nicht in die Zukunft gucken und ich gehe davon aus, dass wir das beherrschbar behalten. Ich glaube auch nicht, dass es Lockdowns geben wird, wie wir sie dann im März gehabt haben, sondern dass sich das immer mehr regional abspielen wird. Wenn Sie sich einfach mal die Infektionslage in Deutschland angucken, dann ist das ja auch sehr, sehr unterschiedlich unter den Regionen. Man kann eigentlich sagen, da, wo es sehr ländlich ist, ist die Situation zurzeit sehr kommod, sehr überschaubar. Unser Problem sind Ballungsgebiete, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Die Entwicklung in den Ruhrgebietsstädten ist schon eine Sache, wo man sehr genau hingucken muss. Und wahr ist natürlich auch, wenn Menschen wieder mehr reisen, wenn wir nach den Ferien unser Schulsystem wieder unter Corona-Bedingungen in Gang setzen, ja, dann ist natürlich durch gewaltige Bewegungen von Bevölkerungsteilen wird natürlich das Ansteckungsrisiko auch ein bisschen größer. Das muss man wissen. Man kann nicht sagen, wir können diese Lockerungen machen und auf der anderen Seite glauben, dass die Infektionen nicht ein bisschen zunehmen. Das Entscheidende wird sein, bleibt es in einem beherrschbaren Umfang? Und die Alternative kann ja nicht sein, dass es zum Beispiel in Deutschland jetzt in diesem Jahr überhaupt keine Schule mehr gibt. Also muss man, finde ich, doch bestimmte Dinge machen und sie sehr, sehr genau im Auge behalten, wie sich das entwickelt.
Ja, und über welche Dinge sprechen wir da, wenn Sie sagen, dass die Bewegungsfreiheit eben dazu wohl konsequenterweise zu höheren Infektionszahlen führen und wenn wir darauf schauen, dass eben gerade erst noch Hochsommer ist, der Herbst kommt ja erst noch, was für Maßnahmen muss man denn dann ergreifen, um das exponentielle Wachstum, wie wir es ja vorher hatten, zu verhindern?
Also ich glaube, dass zum Beispiel jetzt diese Maßnahme, dass wir die Rückkehrer aus den Risikogebieten lückenlos testen wollen, absolut richtig ist. Ich muss Ihnen auch ganz offen sagen, wer in ein Risikogebiet Urlaub macht, der muss ja wenigstens, finde ich, so viel Solidarität gegenüber den Menschen hier haben, dass er ausschließt, wenn er wiederkommt, dass er andere Menschen ansteckt. Und das heißt, er muss sich an den Auflagen halten, die heißen Quarantäne, 14 Tage, man kann sich frei testen und dann ist es vielleicht beherrschbar, aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich würde nicht in ein Risikogebiet reisen, weil ich denken würde, warum muss ich mir eine solche Gefährdung aussetzen und damit auch die Gefährdung aussetzen, dass ich zu Hause vielleicht meine Familie, meine Arbeitskollegen, meine Nachbarn, meine Freunde anstecke. Also die Testung von Menschen, die aus diesen Gebieten kommen, ist auf jeden Fall eine, glaube ich, absolut richtige Maßnahme. Wir machen das jetzt in Nordrhein-Westfalen seit gut einer Woche. Freiwillig. Es lassen sich ungefähr 40 bis 50% der Leute, die aus dem Flugzeug aussteigen, testen. Und wir müssen schon sagen, dass wir dort eine Trefferquote von 2,5% zurzeit haben. Und das ist, wenn man jetzt ohne besonderen Anlass testet, schon eine hohe Trefferquote.
Und haben Sie trotzdem oder welche Garantie haben Sie trotzdem, dass sich flächendeckend auch alle an diese Verpflichtung halten, beziehungsweise an die Auflagen, die damit einhergehen?
Ja gut, also wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, dass wir da auf den Flughäfen die Wege so machen, dass man an die Teststationen, ich sag mal, nicht vorbeikommt. Wenn sich dann jemand weigert, sich testen zu lassen, meine ich, müssen die Personalien an das örtliche Gesundheitsamt weitergegeben werden.
Wer soll die erheben?
Das müssen wir dann auf den Flugplätzen regeln. Auch wir haben ja die Aussteigerkarten, wo ja die Adressen draufstehen. Also das ist schon jetzt nochmal eine Herausforderung in den nächsten 2-3 Tagen, das auch wirklich konsequent zu organisieren, dass den Leuten sehr klar wird, dass das nicht einfach so eine Geschichte ist, wir haben mal gesagt, man muss sich testen lassen, sondern dass wir schon Wert darauf legen, dass Testen oder ich würde sagen alternativ 14 Tage Quarantäne auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Punkt.
Und hätte man sich das aber nicht alles viel früher schon überlegen müssen, wenn man überlegt, dass die Ferien jetzt zum Teil zu Ende gehen, zu Ende sind in Mecklenburg-Vorpommern, hat man da nicht viel zu spät gehandelt?
Ja gut, also wenn ich mir jetzt, also ich würde sagen, 14 Tage eher wäre auch gut gewesen, aber wir haben dann, wo diese Debatte aufkam, wo der Bund gesagt hat, wir verändern die Verordnungen so, dass das auch eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen wird, haben wir unsere Teststrategien aufgebaut. Ich glaube, wir sind selbst in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, wo wir jetzt ja im letzten Drittel der Ferien sind, noch so gerade früh genug, weil natürlich jetzt die große Rückreisewelle in der letzten Woche und in dieser Woche war. Wir wissen ja nun auch an den Flugplänen der Flughäfen, wo die Maschinen herkommen und wie viele Maschinen jede Woche mit wie vielen Passagieren dann auf nordrhein-westfälischen Flughäfen landen. Bei uns kann man das im Grunde auf Köln, Bonn und auf Düsseldorf sehr stark eingrenzen.
Und es reisen dabei auch nicht Menschen ausschließlich mit Flugzeugen. Einige fahren mit Bahn und Auto. Und will man da verhindern, dass da viele durchs Raster fallen?
Ja gut, also wenn jetzt wirklich sagt, ich fahre mit dem Auto, was weiß ich, aus welchem Land.
Das könnte ja Spanien sein, da gibt es ja auch Risikogebiete.
Also nach Hause. Und das können wir nicht lückenlos kontrollieren, um das ganz klar zu sagen. Das ist nicht möglich. Sondern ich setze ja auch ein bisschen und sehr klar auf das Verantwortungsbewusstsein und auf das Gewissen der betroffenen Menschen. Also ich finde, jeder, der durch ein Verhalten, was ja mal passieren kann, sich so verhalten hat, dass er Angst haben muss, sich angesteckt zu haben. Ich finde, der hat auch vor seinem Gewissen die Verantwortung, dass er sich testen lässt oder dass er sich 14 Tage zurückhält und in Quarantäne geht, um auszuschließen, dass er andere Menschen ansteckt.
Also der Appell ist das eine. Und es gibt aber immer mehr Menschen, immer mehr Politiker, die Geldstrafen oder beziehungsweise höhere Geldstrafen fordern für Personen, die sich eben nicht an Auflagen halten. Ja, was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ja alles, kann man ja alles machen. Wir haben natürlich alle diese Sachen auch mit der Ordnungswidrigkeit natürlich belegt, wo dann die örtlichen Behörden ja auch die Höhe der Strafe festlegen können. Wenn ich es richtig weiß, reden wir ja in den Ordnungswidrigkeiten in einem Strafrahmen bis zu 25.000 Euro. Ich glaube, man muss sich immer auch den Einzelfall ein bisschen anschauen. Ich bin dafür, dass der Staat sehr konsequent vorgeht. Und wir werden ja spätestens dann, wenn jemand in ein Risikogebiet Urlaub gemacht hat und er hat jemand anderen angesteckt, bei der Nachverfolgung rauskriegen, wo ist der Ursprung dieser Infektionsquelle. Und ich glaube, dass in solchen Fällen der Staat auch wirklich sein Ordnungswidrigkeitsrecht einsetzen muss.
Hat er das bisher nicht ausreichend getan?
Ich glaube, dass wir bis jetzt die Situation eigentlich nicht hatten. Ich höre im Grunde genommen aus den 54 Gesundheitsämtern vor Ort eigentlich ganz wenig, dass wir zum Beispiel Quarantäneverweigerer haben. Die Gesundheitsämter haben ja alle Vorkehrungen dafür getroffen, dass man zum Beispiel Quarantäneverweigerung dann auch in ein bestimmtes Haus unterbringt, was dann auch bewacht wird. Aber die Fälle, die wir dort haben, die können Sie in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, glaube ich, an zwei Hände abzählen.
Gehen wir mal weg von den Reiserückkehrern, schauen wir auf das, was sich im Land derzeit entwickelt, was passiert. Und in der Kritik steht ja jetzt auch die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen, die es am Wochenende in Berlin gegeben hat, die ja vorzeitig aufgelöst wurde. Unterstützen Sie Rufe nach einem Verbot solcher Demonstrationen oder eine Einschränkung zumindest von solchen Veranstaltungen?
Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so weit gehen dürfen und in der Corona-Zeit jetzt auch noch Demonstrationen verbieten sollen. Wir müssen auch daran denken, dass wir ein demokratisches Land sind, dass es hier auch Grundrechte gibt. Aber was eben nicht geht, ist, dass man mit einer Demonstration ein Verhalten am Tag legt, was eine, finde ich, Provokation gegenüber dem Rest der Bevölkerung ist, die sich sehr in Acht nimmt, die auf vieles verzichtet, damit wir die Pandemie in Griff behalten und damit sie sich selber schützen. Was will ich damit sagen? Auch auf Demonstrationen müssen die Corona-Bedingungen eingehalten werden. Das heißt, dass ein Mindestabstand eingehalten werden muss, dass Mund- und Nasenschutz getragen werden muss. Aber wenn das nicht gemacht wird, finde ich, müssen solche Demonstrationen auch aufgelöst werden.
Aber es war ja absehbar, dass auf dieser Demonstration, wenn die sich ja gegen Corona-Maßnahmen richtet, der Bundesregierung, dass sich da sehr wahrscheinlich kaum jemand an die Maßnahmen halten würde. Also welchen Sinn hat es dann, so etwas überhaupt erst zuzulassen?
Ja gut, also wenn man von vornherein weiß, dass eine Demonstration stattfindet, um einen Rechtsbruch zu begehen, kann man sie auch verbieten.
Aber hätte das hier passieren müssen in dem Fall?
Im Nachhinein weiß man alles besser. Wenn man gewusst hätte, was da passiert, hätten die Behörden in Berlin nach meiner Meinung diese Demonstration von vornherein nicht zulassen dürfen. Aber nochmal, das Einschränken des Demonstrationsrechts ist in einem demokratischen Staat eine äußerst eng begrenzte Angelegenheit. Und Gott sei Dank ist es so, dass wenn die Exekutive solche Entscheidungen trifft, dass sie ja auch in der Regel gerichtlich überprüft wird. Denn eins müssen wir alle wissen, die zurzeit in der Exekutive arbeiten. Corona ist kein Grund, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit Füßen zu treten.
Was sagt uns das, wenn man ein bisschen über die Demonstration hinausschaut, auf die Metaebene sozusagen, über die Akzeptanz eigentlich der Corona-Maßnahmen in Deutschland, auch über diese, sage ich mal, etwas radikaleren Verweigerer hinaus?
Also, ich glaube, dass wir natürlich all das, was wir machen, immer wieder begründen müssen. Aber dass Deutschland so gut bislang durch diese ganze Entwicklung auch im Vergleich zu anderen mit uns sehr wohl auch im Gesundheitssystem, in der Struktur vergleichbaren Ländern durch diese Krise seit Ende Februar so gut durchgekommen ist, haben wir doch auch, glaube ich, der Disziplin der deutschen Bevölkerung zu verdanken, der Menschen, die hier leben, zu verdanken, um es genauer zu sagen, dass man sich hier an sehr viele an die Auflagen gehalten hat, dass man sehr vorsichtig gewesen ist. Und ich beobachte, dass das in unserer Bevölkerung immer noch ganz gut läuft, wirklich gut läuft und viele Menschen sehr, sehr vorsichtig sind. Und deswegen wird man sicherlich auch damit leben müssen, dass es einen kleinen Teil von Systemverweigerern gibt, die dann ja auch ganz kruse Vorstellungen haben. Politik habe das alles erlogen und erstunken, was da jetzt wegen Corona gesagt wird. Das ist ja eine Verirrung der Gedanken, die man ja eigentlich nur noch psychologisch erklären kann, aber nicht mehr politisch. Und ich finde, da muss eine Gesellschaft auch sehr deutlich machen, dass wir das nicht tolerieren. Aber ich würde jetzt wirklich eine solche Geschichte, wenn in Berlin was am Wochenende passiert ist, ich habe ja gesagt, im Nachhinein hätte man das vielleicht nicht zulassen dürfen. Aber man muss auch mal wissen, wie weit her die Menschen zu dieser Demonstration gekommen sind. Und da haben sich ja auch ganz unterschiedliche Gesellschaftsverweigerer versammelt.
Leider zum Ende kommen. Vielen Dank. Das war der CDU-Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann.